Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast, deinem Lieblingspodcast, wenn du Versicherungsmakler bist, wenn du aber auch Maklerbetreuer oder Führungskraft im Versicherungsvertrieb bist, denn hier sprechen wir mit anderen Maklern über deren Business, damit du dich für dein eigenes Geschäft inspirieren lassen kannst oder dass du eben deine Zielgruppe Versicherungsmakler kennenlernen kannst. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast wieder für euch eingeladen. Sein Name ist Richard Renner, ist in seiner Funktion Geschäftsführer der Schunk Group. Und wir haben ja einige Hörer, die im Privatkundenbereich unterwegs sind und die sich vielleicht jetzt denken, wer ist denn bitte die Schunk Group? Und das finde ich ja das Faszinierende immer in unserer Branche. Es gibt so viele Big Player, die man eben nicht täglich in seiner Social Media Bubble wahrnimmt, die aber richtig was reißen. Und die Schunk Group ist seit über 100 Jahren schon am Markt tätig, ist der führende Versicherungsmakler im Logistikbereich, in der Logistikindustrie mit 9 Standorten in Deutschland, einer in Spanien, über 300 Mitarbeitern und ist inzwischen Teil der Ecclesia-Gruppe mit selbst wiederum in Summe 3000 Mitarbeitern und europaweit einem der führenden Versicherungsmakler mit 3 Milliarden Prämienvolumen. Und von daher kann man schon sagen, hier reden wir mit einem Big Player am Versicherungsmarkt, überraschend, dass ihn dann nicht jeder kennt. Deshalb freue ich mich, heute den Geschäftsführer hier begrüßen zu dürfen und kennenzulernen. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, Richard, hier im Makler und Vermittler Podcast.
Ja, vielen Dank, Nikolas. Und etwas mehr noch Bekanntheit auch zu erreichen, vielleicht schaffen wir das ja, kriegen wir das ja heute beide hin.
Super, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich vermute mal, dass dein Weg in der Versicherungsbranche war deine erste Position nicht die, die du heute hast, sondern es gab ein Leben davor. Und wie, fangen wir da einfach mal vorne an, wie war denn dein Weg in die Versicherungsbranche und dann dein Weg hin zur heutigen Position?
Ja, ich habe schon immer versucht, mir größere Schuhe anzuziehen, als mir passen, wenn die heutige Position mein Einstieg gewesen wäre. Dann wäre, glaube ich, meine sonstige Lebensgestaltung nicht so erfreulich gewesen, wie ich das vielleicht so jetzt hinbekommen habe. Ich habe ursprünglich mein betriebswirtschaftliches Studium in Hannover absolviert und hatte da den Schwerpunkt Banken und Versicherung. Und witzigerweise, mein Vater hat ein Maklerunternehmen parallel gehabt und wir hatten immer die Diskussion, mache ich da was? Und für mich war eigentlich klar, nee, also Makelei, Assi-Versicherung, Assikuranz, irgendwie Kunden und so weiter, das war mir immer ein Stück weit auch suspekt. Durch das Studium sind dann da erste Berührungsängste schon weggefallen. Ich habe viel bei der Versicherungsgruppe Hannover Praktikas gemacht und so und habe da erste Einblicke auch bekommen und bin dann tatsächlich als Pensionsberater bei der damals neu gegründeten HDI Pensionsmanagement AG geworden. Das heißt, ich habe einmal Unternehmen quasi erklärt, warum sie unbedingt was für ihre Mitarbeiter unternehmen müssen, um den aufkommenden Fachkräftemangel, der sich damals schon abzeichnete, der Dönerspieß der Alterspyramide, waren damals noch so Begriffe, mit denen wir da hantierten. Um denen halt zu sagen, was sie machen können, Versorgungswerke einrichten und. Und ich habe tatsächlich auch Endkundenberatung gemacht. Also ich saß bei den Mitarbeitern am Arbeitsplatz und habe denen die Gehaltsabrechnung erklärt, wenn sie eine BAV abschließen oder wenn sie es nicht machen. Und da hat die Vorteilsargumente zu uns gemacht.
Da hätte es ja als BWL-Studium auch andere Möglichkeiten, andere Branchen gegeben, aber du hast dann, obwohl du dieses suspekte Gefühl hattest von Versicherungsmakler, dich doch für die Versicherungsbranche entschieden.
Am Ende, it's all about people. Ich habe einfach da Leute kennengelernt, der damalige Leiter oder der die Einheit mit aufgebaut hat, ein sehr charismatischer Mensch, Ingo Töpfer, ich bin heute noch sehr freundschaftlich mit ihm verbunden. Der wurde mir empfohlen von anderen Freunden, die dann da auch hingingen und so weiter, und dann sind wir einfach im Dialog gewesen. Und das waren einfach super Gespräche und da habe ich dann meine Befindlichkeiten schnell abgebaut und habe die Chance gesehen, in einem großen Unternehmen, HDI-Konzern, dann vertrieblich was auf die Beine zu stellen und habe da auch meine Kundenliebe gelernt. Ich hatte so ein klassisches Bild von Vertrieb, wo man mit Druck irgendwie Leute überredet, was zu tun, aber wenn man mal Vertrieb übersetzt, sich in den anderen hinein zu versetzen, also einen Perspektivwechsel zu machen, ihn zu verstehen in seinen Bedürfnissen und dann eine Lösung ihm darzustellen oder eine Lösung, die man selber schon kennt und verstanden hat, auf seine Bedürfnisse, sage ich mal, zuzuschneiden, dann ist Vertrieb, finde ich, etwas sehr Menschliches und etwas, was wir eigentlich jeden Tag in unserem täglichen Leben gebrauchen können, weil ich sage immer, einen Konflikt zu schüren oder in eine Kneipenschlägerei zu kommen, das schafft jeder. Den Gegenüber zu verstehen, obwohl unterschiedliche Positionen da sind. Und ich habe teilweise Einkaufsmärkte beraten. Das heißt, da kam dann der Fleischergeselle mit 1.800 Euro Bruttoeinkommen in das Gespräch, der eine Familie mit zwei Kindern ernährt hat. Und dem habe ich dann versucht zu erklären, warum er von den 1.800 Euro Brutto, 1.250 Euro Netto, jetzt noch 75 Euro in Altersvorsorge Netto investieren soll. Also da sind ja schon widerstrebende Interessen. Und natürlich kann man sagen, aber du wirst sonst im Alter arm sein und schon mal hier, das ist doch alles ganz wichtig und steuerlich total sinnvoll, wo sollst du sonst dein Geld anlegen? Oder ich kann halt sagen, mein Lieber, wo stehst du eigentlich gerade? Und wie schaust du auf deine Zukunft? Was ist dir wichtig? Was brauchst du mal perspektivisch, wenn du älter bist, wenn du mal nicht mehr so arbeiten kannst? Von daher ist meine anfängliche Scheu vor Vertrieb dann schnell in der Begeisterung gewichen. Und ich habe heute noch, also Kunde, das ist das, warum ich jeden Tag aufstehe. Ja, wir kriegen Winmails bei uns im Unternehmen, wenn die Teams wieder einen großen Kunden gewonnen haben, da lacht mein Herz. Und wenn irgendwo ein Kunde wackelt, dann fahre ich auch selber mit raus. Also jetzt nicht bei allen, es sind Organisationen mit fast 400 Leuten, allein in der Schunkgruppe, aber bei den großen Accounts bin ich schon dann auch immer mal mit unterwegs. Und das ist das, wo ich viel meiner Energie herziehe. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen.
Aber also eine wertvolle Definition nochmal für das Thema Vertrieb und ein Aufruf, wie man Vertrieb interpretieren sollte, weil selbst in unserer Branche Leute, die im Vertrieb tätig sind, haben meistens da noch falsche Überzeugungen, wie denn Vertrieb zu machen sei oder was Vertrieb sei. Und ich gehe da voll mit deiner Definition mit, deshalb nochmal danke.
Cool. Ja, und es kam, damals ging die Fusion schon los. Ich glaube, auch bei dir im Podcast hast du ja schon häufiger die Konsolidierung thematisiert. Gerling, HDI sind damals zusammengekommen. Gerling Pensionsmanagement, die waren viel größer, viel weiter als HDI Pensionsmanagement. Wir sind da etwas unter die Räder dann auch gekommen. Und ich habe dann den Schritt in die Unternehmensberatung danach gemacht, also eine Beratungsboutique, die sich auf die Versicherungsindustrie spezialisiert hatte, Innovarium Management Partner damals, heute Teil des EY-Konzerns, die waren angetreten, der führende Berater für die Versicherungsindustrie zu werden. Und das fand ich super spannend, einfach nochmal in die Metaebene zu gehen, nicht nur in meiner eigenen Rolle, sage ich mal, unterwegs zu sein, sondern Unternehmen kennenzulernen, die gesamte Wertschöpfungskette zu verstehen, die Entscheider auch, sage ich mal, zu kennen. Also ich war damals Mitte 20 und saß dann schon in Vorstandssitzungen. Das waren Einblicke, da profitiere ich heute noch von. Und gleichzeitig habe ich auch gelernt, was die, ich sag mal, Nebenwirkungen der Beratung auch sein können. Der Umsatz von gestern ist morgen nicht mehr da. Also da sind wir als Makler mit wiederkehrenden Einnahmen schon sehr gesegnet. Das heißt, Beratung bleibt ein Hamsterrad. Mhm. Die Karriereambition, man arbeitet mit den besten Leuten zusammen. Alle wollen nach oben, alle wollen den einen Top-Job haben. Das ist unheimlich kompetitiv. Und natürlich ist auch die Erwartungshaltung der Kunden, wenn man 3.000, 4.000, 5.000 Euro Tagessatz bezahlt, dass man 24/7 wirklich da ist. Und von daher war dann die Beratung für mich, als dann die persönliche Frage auch nach Familie dann irgendwann aufkam, hatte sich das ausgereizt. Bin dann zu Aon Risk Solution gegangen, der größte Makler der Welt. Ich glaube, die streiten sich immer mit Willis so ein bisschen, je nachdem, wer gerade wieder was gekauft hat, wer der größte ist. Mit Marsh natürlich, nicht mit Willis. Aber damals der größte Makler, habe dann da den Finanzbereich übernommen, zwischendurch die Operations und habe da halt Großmakelei auf internationalem Niveau gesehen, ne? Und fand das herrlich. Also wie verschiedene Kompetenzen, wie wir es geschafft haben, alle Aspekte eines Kunden, die mit Risiko zu tun haben, ob das jetzt im HR-Bereich ist, ob das im Finance-Bereich ist, ob das in der C-Suite ist, ob das bei den Belegschaften ist, also wirklich so ein umfassendes Angebot dann auch hinzustellen. Das war ganz, ganz toll und auch ganz inspirierend. Und gleichzeitig musste ich auch feststellen, ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in den USA, das tickt an verschiedenen Stellen schon auch anders. Und den Amerikanern immer zu erklären, dass wir hier andere Gesetze haben, dass hier Arbeitnehmer auch Rechte haben, nicht nur Kostenträger auf Beinen sind, das Büro mehr ist als etwas, wo man Menschen reinschiebt, damit die wie in der Legebatterie arbeiten können. Also da sind auch viele Aspekte mir transparent geworden, wo ich mich dann irgendwann nicht mehr mit identifizieren konnte. Mhm. Quartalsberichterstattung, ich habe so viel Zeit mit internen Meetings, mit Reportings, mit Rechtfertigungen, mit Business Case erstellen, um irgendwie an Gelder zu kommen, obwohl alle wissen, dass es irgendwie Käse ist, weil wenn man am laufenden Band ein Return on Investment von 1,2 Jahren generieren könnte, dann würde ich nicht in einem Konzern arbeiten, sondern hätte die Gelddruckmaschine in meinem eigenen Keller stehen. Aber natürlich gibt es so Anforderungen in so Konzernen, um die man nicht umhinkommt. Und gleichzeitig war dann für mich da irgendwann das Thema dann auch ausgereizt. Bin dann nach Berlin gegangen. Ich wollte in der Industrie bleiben, weil Netzwerk und Branchenwissen ist halt einfach mal key. Wollte aber mal zu den jungen Wilden. Bin dann in das Startup-Universum eingestiegen, war bei Finleap, einem Company Builder. Dafür das Versicherungsvertical quasi oder Insurance-Vertical verantwortlich. Also so Unternehmen wie Element. Die sind damals da entstanden und gebaut worden. Jetzt leider gerade mit der BaFin in etwas unschöneren Abwicklungsgesprächen. Mhm. Clark als erster digitaler Broker, da war ich mit im Hintergrund mit dabei. Inzwischen Teil der Allianz X, glaube ich. Also die haben es geschafft. Andere Solaris Bank war jetzt nicht mein Vertical, aber auch da in dem Kontext. Und habe quasi gesehen, welche Auswirkungen Technologie haben kann. Ja, welche Wunder Technologie bewirken kann. Habe aber auch wieder die Limitierung von Technologie gelernt, nämlich, also zumindest in unserer Branche, du begeisterst damit kaum einen Kunden, weil das User-Frontend, die Interaktionshäufigkeit mit unseren Produkten ist so niedrig, das kann so toll und prima und super bunt und von alleine und automatisiert sein, wie es will. Wann hast du das letzte Mal in deinen Versicherungsordner geguckt? Ja, also wenn du dies ja schon einmal reingeschaut hast, dann bist du da schon enthusiastisch und weit vorne. So, von daher war mir klar, wir müssen Technologie für unsere Industrie erschließen, aber nicht indem wir auf der grünen Wiese Technologieunternehmen aufbauen und hoffen, dann damit Kunden zu gewinnen. Ja, also die Marketing-Spans und alles ist alles schwierig. So, und dann ging auch diese Phase irgendwann zu Ende. Ich war für ein Startup dann als CEO verantwortlich, habe dann extra dann die Handrädern mitgemacht damals. Und war dann plötzlich wieder im Konzern und nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Und dann bin ich zur Ecclesia gekommen tatsächlich. Die haben damals die Schunk Group gekauft, ein schlafender Riese, du hast gesagt, 100 Jahre, aber auch durchaus in sehr existenzbedrohenden Zeiten immer unterwegs gewesen. Die Ecclesia selber, damals schon einer der größten, aber absolut Hidden Champion, kaum nach außen aufgetreten und. Dann habe ich gesagt, ja, das ist eines der größten und traditionellsten Assets, die wir im deutschen Versicherungsmarkt sehen. Da habe ich gedacht, jo, das kann mein Zuhause werden. Und so ist es dann auch gekommen. Und seitdem haben wir wirklich heftigst modernisiert. Wir haben das ganze Führungsleitbild massiv verändert. Also wie gehen wir mit Menschen auch um? Also das ist das Schöne an Ecclesia. Menschenorientierung und sowas steht ja in jedem Leitbild drin. Aber am Ende bei E.ON gelebt, vor dem Quartalsbericht, spielen die Mitarbeiterinteressen überhaupt gar keine Rolle, sondern geht es darum, die geforecasteten Ergebnisse zu holen und zu steigern und im Zweifel schmeißt du noch drei Leute raus und frierst noch den Bonuspool zwei Monate ein. Das sind halt alles Dinge, die wir nicht machen, sondern wir haben einen klaren Gesellschafterauftrag, uns um die Assets unserer Inhaber zu kümmern und um den Wert des Unternehmens selber, und das merke ich jeden Tag aufs Neue, was die Langfristigkeit und so von Entscheidungen anbelangt. Und das ist einfach mega cool.
Genau, man kann es am Namen Ecclesia vermuten, aber nicht jeder weiß wahrscheinlich, wie die Gesellschafterstruktur ist. Die ist aber durchaus spannend. Willst du die mal kurz skizzieren?
Wir gehören den Wohlfahrtsverbänden der katholischen und der evangelischen Kirche. Wir sind ursprünglich mal als Makler für die eigenen Versicherungen oder für die eigenen Assets der Kirchen quasi gegründet worden. Und das sind ja nicht nur Kirchengebäude, da gehören Krankenhäuser genauso dazu wie Kindergärten, Altenpflegeheime, Behindertenwerkstätten und. Mhm. Die Kirche ist ja durchaus auch seit einigen Jahren, sage ich mal, unterwegs, da hat sich ein bisschen was angesammelt. Und über diese Positionierung sind wir inzwischen der größte Makler Deutschlands und einer der größten Makler der Welt geworden, weil die Differenzierung im Portfolio, das ist Versicherungstechnik, wenn du zu sehr dich auf eine Sache spezialisierst, alle Eier in einem Korb hast, dann ist das unter Versicherungsgesichtspunkten nicht schlau. Deshalb gibt es Rückversicherungskonstrukte und sowas, um Risiken zu diversifizieren. Und auch wir haben uns dann irgendwann dafür entschieden, dass unser Portfolio diversifiziert sein muss. Und so haben wir zum Beispiel mit der DEAST Industrie Arm mit dabei, Schunk und Lutz Gruppe stehen für Logistik und andere Spezialitäten, die wir noch bedienen, einfach um in Summe ein möglichst ausgewogenes Portfolio dann auch zu managen und aus Sicht der Versicherer dann auch ein attraktiver Partner zu sein. Und so ist die Gruppe, sage ich mal, gewachsen und entstanden.
Also im Vergleich zu deinen Erfahrungen im amerikanischen Konzern wird da wahrscheinlich das Thema Mensch mehr im Vordergrund stehen, so wie du das vorher die Erfahrung geschildert hast. Ist das denn, weil sich die Frage irgendwie aufdrängt, hat das Einfluss auf, wer bei Ecclesia tätig sein darf und was für ein Geschäft gemacht wird, dass die Eigentümer aus der kirchlichen Ecke kommen, oder ist das, fällt das gar nicht auf im Alltag?
Das fällt nicht unter einem kirchlichen Gesichtspunkt, sage ich mal, auf. Also wir sind offen für Mitarbeiter aus allen Ländern, Religionen, Altersschichten und so weiter. Also es geht bei uns um Kompetenz und um Werteverständnis und nicht um Zugehörigkeit zu irgendeiner spezifischen Gruppe. Und auch was die Kunden anbelangt, sind wir alles, was vom Gesetzgeber, sage ich mal, her legal ist, bedienen wir auch. Also wir erheben da jetzt nicht die moralische Keule. Wir sind in der Sexarbeiterindustrie sind wir jetzt nicht engagiert. Das ist das Einzige, wo wir bewusst gesagt haben, wir machen es nicht. Aber ansonsten alles, was gesetzlich auch legitim ist, dafür stehen wir zur Verfügung.
Ja. Okay, schön. Und was fasziniert dich denn an deiner jetzigen Position so am meisten? Es hat so ein bisschen das Gefühl, als sei das so, ja, würde man sagen, angekommen auf dem Weg von der Management-Seite, sehr, sehr technischen Seite, dann jetzt zu einer Gruppe, wo Menschlichkeit mehr im Vordergrund steht. Was findest du so das Spannendste jetzt?
Ja, also es reflektiert auch so ein bisschen meine persönliche Entwicklung. Ich war früher super aufgaben- und ergebnisorientiert und Menschen und Kollegen waren für mich auch eher Mittel zum Zweck. Ja, es gibt in der Beratung den Spruch up or out. Also entweder du gehst hoch oder du fliegst raus. Und demzufolge waren natürlich auch die Beziehungen. Es gab Diskussionen, sind wir ein Team, sind wir ein Rudel, also sind wir eigentlich wie Wölfe, die hungrig miteinander jagen gehen, oder sind wir wirklich jemand, der für den anderen einsteht? Und ich sag mal, heute haben wir ein Umfeld, wo wir wirklich füreinander einstehen. Wir schreiben das Thema Werte sehr groß, was das kollegiale Miteinander anbelangt. Ich persönlich habe das Menschenbild, alle tun zu jeder Zeit das ihnen Bestmögliche. Ja, es mag Momente geben, wo ich mehr Informationen habe oder Dinge sehe, die der andere nicht sieht und deshalb die Aktion für mich nicht die sinnvollste ist. Aber Menschen sind so programmiert, sie wollen beitragen, sie wollen teilhaben, sie wollen Zugehörigkeit erleben. und tun das dafür aus ihrer Sicht Notwendige. Und wenn man so an die Sache rangeht, verändert sich sehr viel. Und ich sag mal, wir leben in sehr volatilen Zeiten. Plötzlich hast du einen Krieg in Europa, Pandemien, also das ist ja alles gar nicht mehr planbar. Wenn man früher mal gesagt hat, man macht einen 5-Jahres-Plan, da kann man sich ja heute nur noch drüber kaputt lachen, ob übermorgen Dänemark in territorialen Auseinandersetzungen mit den USA ist. Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Also das ist die Dynamik, mit der wir agieren. Und da braucht es einfach auch Vertrauen. Also es kann nicht mehr den einen geben oder die eine geben, die vorne steht und allen erklärt, wie der Hase läuft. Das funktioniert einfach nicht. Und je dezentraler Entscheidungen getroffen werden, desto mehr Vertrauen brauche ich auch. Weil natürlich kann ich Leuten sagen, hier an der Stelle hättest du es aber noch ein bisschen anders und es ist nicht ganz perfekt. Und da so, ja, mit 25 Jahren Erfahrung gibt es schon Themen, die ich auch, glaube ich, ganz gut verstanden habe. Nur mit dieser Einstellung entwickeln sich Menschen nicht weiter, sie wachsen nicht, sie begeistern sich nicht, sondern sie machen halt das, was nötig ist, um nicht abgestraft zu werden oder um nicht. So, und das ist, glaube ich, so kann man die Zukunft nicht gewinnen, sondern wir brauchen volle Begeisterung, wir brauchen volles Vertrauen miteinander. Und wir hatten den Ralf Rangnick neulich auf einer Veranstaltung und der sagte, Liebe bedingt auch immer Konsequenz. Ja, also das heißt nicht, jeder kann machen, was er will. Also wir haben schon eine klare Orientierung am Ergebnis. Kundenbedürfnisse stehen sehr weit vorne. Und trotzdem gehen wir da wohlwollend miteinander um und begreifen Dinge, die mal nicht so gut funktioniert haben, eher als eine Wachstumschance. Also da wird niemand an Pranger gestellt, sondern wir sprechen darüber, warum ist es passiert? Was können wir zukünftig anders machen? Also was nehmen wir daraus mit? Überwiegt diesen Bestrafungs- oder Belehrungsaspekt bei weitem. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das habe ich an verschiedenen Unternehmen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt gesehen und bin jetzt in einem Kontext, wo ich sage, wow, das ist wirklich schön. Und wir müssen halt nicht irgendwie kurzfristig irgendeinen Blödsinn machen, um ein Ergebnis nochmal um 2% zu tweaken, sondern wir investieren da rein, wo wir hoffen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann Geld zu verdienen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich vermute, dass die Ecclesia da auch eine deutlich langfristige Orientierung hat jetzt als quartalsweise, wie vorher im Beraterbereich. Ne, dass da 5 Jahre sind für die Geschichte der Kirche nicht so ausschlaggebend wie für einen US-Konzern. Und das unterstützt natürlich dann auch so eine Art der Führung, wie du sie jetzt beschrieben hast. Und das zeigt ja, dass du dich damit auch extrem viel auseinandergesetzt hast. Wenn du nur zurückguckst in deine vorherigen Funktionen, wo du das erste Mal in Führungspositionen kamst im Vergleich zu heute, was waren denn da so deine größten Learnings? Gab es da irgendwelche Fails, wo du als junge Führungskraft gemerkt hast, so funktioniert's nicht? Mit dem Hintergrund, warum frage ich's? Ne? Weil wenn jetzt vielleicht ein Makler überlegt, ich möchte Personal aufbauen, ich möchte in die Personalführung gehen. Welche Fehler kann er vielleicht vermeiden? Was kann man da von deinen Erfahrungen lernen?
Ich fange vielleicht mit einer kleinen Fuck-up-Story an. Ich weiß, also ich habe in der Beratung und sowas ja interdisziplinäre Teams und sowas geführt, aber sehr projekthaft. Also so das erste Mal wirklich in der Linienstruktur habe ich ja dann bei E.ON geführt. Und ich weiß noch, ich kam in das Team und ich hatte mich vorbereitet und Bücher gelesen und hin und her. Und dann hatte ich irgendwo von dem Google Friday gelesen. Also Google hat all seinen Mitarbeitern 20% der Arbeitszeit quasi zur Verfügung gestellt, um an kreativen und innovativen Ideen zu arbeiten. Und das fand ich mega und fand mich selber total toll, dass ich solche coolen Sachen irgendwie rausgefunden hatte. Dann weiß ich, habe ich mich vor das Team gestellt und gesagt, so, sind jetzt neu hier. Und müssen ein paar Sachen auch mal verändern und hin und her. Und ich fände es toll, wenn wir den Freitag nutzen, um jetzt auch mal ein bisschen rechts und links zu gucken. Und hatte tosenden Applaus, Blumen mir zuwerfen, erwartet. Und die guckten mich alle nur an wie ein Auto. Und ich habe das im ersten Moment gar nicht verstanden. Und dann später, Jahre später, sprach ich dann mit einem der Kollegen. Ich sage, nur mal damals, warum? Ich habe mich einfach gesagt, du kamst in einer Phase, wir haben geackert wie die Irren. Wir wussten nicht, wo oben und unten ist. Wir hatten ein anderes Teammitglied verloren. Wir waren unterbesetzt. Die Anforderungen aus dem Konzern stiegen ohne Ende. Und du kommst an und sagst, jetzt machen wir mal hier einen auf Google.
Wir haben 20% weniger Arbeitszeit für unsere Aufgaben.
So, also das war einfach eine gute Idee. Machen wir auch nicht. Und mit einer gewissen Naivität war ich damals schon unterwegs. Und ich habe halt, bin damals auch noch der Meinung gewesen, ich müsste selber es wie am besten können. Ja, ich kam aus einer Expertenrolle. Ich wurde sehr gut dafür bezahlt, dass ich Dinge extrem gut wusste. Und plötzlich in ein Team und nicht mehr denen im einen Detail zu sagen, was wie wo lang geht, sondern die Rahmenbedingungen zu schaffen, die sie brauchen, um zu wachsen, um ihren Job gut zu machen, diesen Switch hinzubekommen. Das hat schon ein bisschen auch geholpert.
aber du das da war so einen das Mentor Team. Oder musstest du das dir selbst erarbeiten? Weil gelehrt wird ja Führung nicht klassisch wie die Fachthemen, ne?
Das war eine Kombination. Ich war Teil eines Leadership-Programms bei E.ON, was aber auch sehr stark auf Inhalt und auf Ergebnisse eigentlich gebolzt hat. Also die wollten die Talente sammeln, um dann internationale Projekte mit denen umzusetzen, also quasi mehr Themen noch in den Führungsalltag noch mit reinzudrücken. Ich hatte zwischendurch einen Coach, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Und ich habe einfach irgendwann auch angefangen, meine eigene Limitierung auch zu erkennen und zu akzeptieren. Also ich habe dann später, war ich dann auch so selbstbewusst, dass ich sagen konnte, ich kann nicht alles. Ja, am Anfang, die Schuhe waren mir eh zu groß. Ich hatte Höllenangst, dass irgendjemand dahinter kommt, dass ich es vielleicht doch nicht so gut kann, wie alle dachten. Das heißt, ich habe nach außen immer, alles easy, hier kriegen wir hin, zack, 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 gib mir noch mehr, gib mir noch mehr. Und das hat mich auch körperlich und auch emotional ziemlich an den Rand gefahren. Also das waren schon auch Momente. Ich bin Vater damals dann geworden, das erste Mal. Und das Ausmaß der Überforderung und das auch über Grenzen agieren war schon enorm. Und das auch ein Stück weit zu akzeptieren, mich selber auch ein Stück weit zu schützen vor mir selbst, das hat schon viele, viele Jahre gedauert, viele Schmerzen auch gekostet, bis ich dann irgendwann und jetzt an dem Punkt auch bin, dass ich sage, ja, es ist okay, dass ich bestimmte Dinge nicht kann. Ja, das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen. Ganz im Gegenteil, damit offen umzugehen, gibt anderen Menschen die Möglichkeit, mit mir in Beziehung zu treten. Weil ich meine, jemand, der perfekt sein will, wer will schon mit dem Oberstreber abhängen, der alles kann und weiß? Also es ist ja auch unspannend, ist ja unbefriedigend. Das heißt, meine eigene Limitierung zuzugeben, öffnet auch ganz stark oder lädt andere Menschen auch ein. Und ich meine, ich kenne das von mir selber. Das Schönste für mich ist, wenn ich irgendjemandem helfen kann. Ja, also, oder wenn ich jemanden unterstützen kann.
Wenn du allen gebeten wirst, ne, dann
genau. Bekommst du das. Ja. Und das war schon ein Prozess. Also das war, und so ein richtiges Format dazu, weiß ich nicht, wo es das gab. Also ich habe es zumindest bislang noch nicht irgendwo extern im Markt gesehen, was einen darauf gut vorbereitet.
Mir hat mal ein Unternehmer gesagt, sein Ziel ist es, dass er der Dümmste im Betrieb ist.
Ja. Absolut. Hire the best people and let them work. Das ist das Schlauste, was man machen kann. Wenn man Leute hiert, denen man dann erklären muss, wie ihr Job funktioniert, hat man schon was grob falsch gemacht.
Ab wann würdest du sagen, braucht es dann eine zweite Management-Ebene? Ab welcher Teamgröße?
Das ist
das Thema direkt führen.
Ja, ja.
Wie viel kann man noch direkt führen und ab wann?
Also ich glaube, also so die klassische Regel ist ja, dass du 7 bis 10 Leute gut führen kannst. Ne? Mhm. Ich habe selber zwischendurch schon mal 20 Directs auch gehabt. Da brauchst du dann Leute, die eine hohe Autonomie und hohes Selbstverständnis auch haben, mit denen man sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, dann kann das gehen. Aber ich glaube, so wenn du ab 20 Leuten, glaube ich, ist es gerechtfertigt, dass man dann auch noch wieder Leute hat, die dann Teile der Organisation dann auch verantworten.
Ah, spannend. Schön zu sehen, dass du auch nicht als die Führungskraft auf die Welt gekommen bist, die du heute bist, sondern dass das eben ein Entwicklungsprozess ist.
Ein schmerzhafter für mich und die Teams.
Macht Menschen immer wieder menschlich. Ein anderes ganz spannendes Thema bei euch ist ja, ihr seid ja als Schunk Group sehr spezialisiert auf eine Industrie, auf eine Zielgruppe. Und du sagtest mir auch im Vorgespräch, wenn wir uns eine Zielgruppe nähern und anschauen, dann ist unser Ziel nicht nur da Teil der Zielgruppe zu sein, sondern diese, sag mal, zu dominieren im Prinzip, da auch Marktführer zu werden. Wie ist da eure Herangehensweise der Zielgruppenfindung und dann auch um zu dieser Dominanz schnell zu kommen?
Ja, also Spezialisierung ist, glaube ich, oder ist mein persönlicher Glaubensgrundsatz für Erfolg. Nur wenn du besser verstehst, was bei den Kunden los ist als die Kunden selbst, kann man als ernstzunehmender Berater akzeptiert werden. Und um das zu können, musst du einfach viele ähnliche Kunden sehen. Ja, also es ist gar keine Magie, sondern wenn du von 10 großen Logistikern die Abläufe und die Risiken und wie sie ihre internen Prozesse steuern, wenn du das gesehen und verstanden hast, dann kannst du bei allen 10 kleinen Mehrwert liefern, ne? Weil du einfach siehst, was hat gut funktioniert, was nicht, was sind die Gelingensbedingungen und so weiter und so fort. Das heißt, Spezialisierung ist Teil meiner DNA, genauso wie das Vertriebsgehen selbst. So. Und wie sucht man die Zielgruppe aus? Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es marktorientiert und sagt, wo ist was zu holen? Ja, wenn ich jetzt im Bereich Nürnberg, sage ich mal, ein Unternehmen großziehen würde, ein Maklerunternehmen, würde ich gucken, welche Industrie ist in Nürnberg eigentlich groß? Also womit kann ich signifikant Geld verdienen, wenn ich mal unterstelle, dass ich irgendwann diese Industrie für mich erschlossen habe? Weil wenn es da 2 Arztpraxen gibt, mich auf Ärzte zu spezialisieren, dann ist halt relativ schnell Ende im Gelände. Es sei denn, ich sage, ich möchte dann Ärzte deutschlandweit oder europaweit oder so. Also was ist in der Gegend oder in meinem Kompetenzbereich, was gut ist? Wenn ich eine Haftpflichtexpertise habe, kann ich Unternehmen mit Produkthaftungsherausforderungen besser beraten als andere Unternehmen. Also ich kann auf den Markt schauen oder ich kann schauen, was kann ich besonders gut oder wo habe ich einen guten Zugang zum Versicherer. Wenn man jetzt einen bestimmten Versicherer sehr gut kennt, der hat schon eine Spezialisierung in bestimmten Produktnischen, dann kann man da rein. Und ich glaube, der Kern ist es, in der Zielgruppe dann präsent auch zu sein. Und das läuft halt über Branchen, Veranstaltungen, Netzwerke, Business Meetings, Network Dinners, irgendwie solche Dinge. Also ich glaube, man muss wirklich Teil dieser Industrie werden. Die meisten Branchen haben spezialisierte Magazine, Verlage, Publikationen, Veranstaltungen oder. Und da mich einfach mit auseinanderzusetzen und da aufzutauchen, das ist, glaube ich, absoluter Schlüssel. Weil nur so erlange ich Zuversicht und dranbleiben. Ja, ich weiß noch, meine ersten Netzwerkevents, ich rief da rum, hatte keine Ahnung, ich kannte niemanden und dachte nur, was mache ich hier? Beim zweiten Mal hast du dann schon, ach Mensch, wir hatten uns doch letztes Mal und beim dritten Mal und beim 10. Mal kommst du halt hin und wirst am Eingang begrüßt. Richard, schön, dass du wieder da bist. So, das ist halt einfach die Evolution, die man da geht. Und mutig sein, aufstehen, mal sich zu Wort melden bei so Veranstaltungen, Fragen stellen, gucken, ob man mal auf die Bühne mit kann. Also einfach Visibilität hinbekommen und halt dann qualitativ natürlich perfekt sein. Also man muss das, was man abliefert, das muss einfach tippitoppi sein. Wenn das irgendwie Crap ist, dann hilft alles andere auch nicht.
Und du sagst, wir haben ja Einblick dann in viele Unternehmen, jetzt nicht im Sinne von Betriebsgeheimnisse, aber einfach, was funktioniert an Abläufen? Seid ihr dann auch übergreifend so ein bisschen beraten? Profitieren da die Kunden auch von? Oder beschränkt ihr euch rein auf die Versicherungsthemen und guckt, dass da vielleicht Speziallösungen dann von euch kreiert werden können? Weil ihr genau, die besser versteht.
Die Schunk Group besteht aus verschiedenen Geschäftsmodellen. Wir haben die klassische Makelei, also wo wir den Versicherungseinkauf für unsere Kunden übernehmen und optimieren. Wir haben eine sogenannte Risikoberatungseinheit, Risk Management Unit, die macht tatsächlich Präventionsberatung. Das heißt, die geht in die Unternehmen rein und gibt Hinweise, wie Abläufe verändert werden können. Wie müssen die Fahrer geschult werden? Wie ist das Rangieren einer Ladekante zu organisieren, dass da nicht permanent Unfälle passieren und so weiter und so fort. Also da sind wir wirklich beratend tätig. Wir haben noch andere Geschäftsmodelle. Ein weiterer Bereich ist aber, wo wir auch natürlich von unserem Know-how profitieren, ist Technologie. Wir verknüpfen uns oder vernetzen uns sehr stark über Technologie mit unseren Kunden. Und da wissen wir natürlich, wie muss die Abschlussstrecke gebaut sein, wie muss die Abfolge sein, was für Informationen können wir aus welchen Quellen ziehen und. Also da helfen wir mit unseren Kunden zusammen, uns bestmöglich in deren Abläufe zu integrieren. Und wir haben eigene Tech-Consultants, die da unterwegs sind. Wir haben eigene Product-Owner, die quasi das Anforderungsmanagement mit dem Kunden machen. Wir haben Tech-Teams, die in Squads organisiert sind. Also wir sind wie ein kleines Tech-Unternehmen auch noch nebenbei. Also so klein ist es gar nicht. Wir sind ein Tech-Unternehmen noch nebenbei und helfen da halt auch unseren Kunden auf dem Weg, sich selber zu digitalisieren und zu optimieren. Weil Kunden
Was ist
nutzen...
Da?
Achso, Entschuldigung. Ja.
Die Speerspitze, also in welchem Bereich gewinnt ihr in der Regel Neukunden, über den Versicherungsbereich oder über den Consulting-Bereich oder Tech-Bereich?
Das kommt drauf an. Also in der Logistik gibt es drei große Themen, die das C-Level bewegt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist das Thema War for Talent, das ist Digitalisierung. Und wir haben in allen drei Bereichen nicht versicherungstechnische Angebote, damit wir eben auch auf eine in der C-Suite, sage ich mal, mitreden können, weil der Versicherungsvertrag für die Lagerhalle, ja, das ist eine Commodity, ja, die muss auch gut sein und so weiter, kann man auch viel falsch machen, also Spezialisierung ist da schon wichtig, aber dass wir da jetzt 3 Euro Prämie rausholen, das veranlasst in der Regel nicht zum Wechsel. Aber wenn du sagen kannst, pass mal auf, ich kann dir helfen, dass wir deine Datenströme so optimieren, dass du 2 FTE einsparst, um deine 10.000 Schäden, die du im Jahr hast, zu handeln und zu managen, dann hat man gegenüber jemanden, der zuhört. Und das spielen wir konsequent.
So was, was man sagen kann, was man übertragen kann, also wenn du eine Zielgruppe hast, dann guck, wo ist ihr Kittelbrennfaktor, also womit beschäftigt sich das Management und nicht nur der Sachbearbeiter, der für Versicherung zuständig ist, und versuch da eine Lösung zu finden, um dann die Tür zu öffnen.
Genau. Ich glaube, man muss einmal auf Entscheiderebene angekommen sein. Ansonsten ist es sehr stark ein Einkaufsspiel, also ein preisgetriebenes Spiel, weil wenn du eine etablierte Partnerschaft hast und sagst, ich kann das auch, dann sagt er, das ist schön. Ja, dann kannst du sagen, okay, ich mach's dir billiger. Es hat natürlich am Ende dann auch irgendwie Grenzen. Oder man macht's halt besser. Und wir sind bei dem im Versicherungsbereich beim Bessermachen, da sind wir bei solchen granularen Punkten angekommen, dass selbst der Versicherungsansprechpartner des Kunden es häufig gar nicht mehr versteht. Und alle sagen, sie haben das beste und tollste und schönste und weiß ich nicht was Produkt.
Also Spezialdeckungskonzept ist nicht der Schlüssel, sagst du in dem Bereich.
Wenn man eine Zielgruppe neu erschließt, die Logistik gibt es seit 100 Jahren, also gibt es auch immer mal wieder eine Innovation, Cyber-Blackout-Clauses und sowas, jetzt mit Ukraine gibt es bestimmte Ausschussthemen und sowas, da sind wir schon vorne, produktaccessorischer Vermittler war jetzt gerade wieder so ein Thema, aber dem Kunden zu erklären, dass eine Klausel besser ist als eine andere, da gibt es ein paar, die wollen das. Aber der CEO eines Logistikunternehmens, der hat in der Regel nicht Interesse, eine juristische Diskussion mit dir zu führen, welche Klausel jetzt eventuell besser ist. Den muss man auf der anderen Seite abholen, sonst kriegt man ihn nicht.
Das hast du ja vorhin auch beschrieben, sei in gewissem Maße Teil der Zielgruppe. Jetzt nicht werde Logistiker, aber sei halt in der Branche präsent und lerne die Branche kennen. Du bist ja auch in ein Unternehmen gekommen, das schon in der Branche etabliert war und du hattest aber vorher nichts mit Logistik direkt zu tun. Wie hast du dich denn dafür dann begeistert, also eingearbeitet, dass du sagst, ich bin Teil der Branche und ich begeistere mich dafür?
Die Begeisterung kam sehr schnell, als ich gesehen habe, und nicht nur während Corona ist das ja vielen Menschen klar geworden, welche Schlüsselindustrie die Logistik eigentlich ist. Sie verbindet ganz, ganz viel, managt eine unheimlich hohe Komplexität und Heterogenität und ist sehr dicht auch an den Kunden dran. Und das fand ich von Anfang an sehr begeisternd. Und wie bin ich reingekommen? Ich habe einfach die Kollegen gebeten, ich sage, nehmt mich mal mit, lasst mich mal mit dabei sein und bin dann auf verschiedene Events, dann natürlich eine professionelle Marketingplanung gemacht, bestimmte Vortragsthemen habe ich dann besetzt, wo ich dann auch aufgetreten bin, zu gesprochen habe und. Und so ist dann aus dem Versicherungsenthusiasten dann irgendwann der Logistikversicherungsenthusiast Richard geworden. I love it.
Das heißt, man könnte jetzt ableiten als Makler, dann sprich mit anderen Maklern, die schon da sind, wo du sein willst, in ihrer Zielgruppe, guck, wie die es gemacht haben oder auch in der gleichen Zielgruppe, der Markt ist groß. Mhm. Den normalen Makler brauchst du nicht nur einen für Ärzte geben, da gibt es mehr und dann kann man dich auch mit denen vernetzen und austauschen.
Ja, und die Gruppe war ja schon dadurch, dass sie 100 Jahre unterwegs war. Vieles musste ich auch einfach nur reaktivieren. Also ich habe mit einigen sehr erfahrenen Key-Accountern von uns dann auch gesprochen und sagte, Mensch, wo kann man denn mal hier gut und mit Kunden und hin und her? Und die hatten alle tonnenweise Ideen. Also das ist das Schöne an so einem etablierten Unternehmen. Es hat eigentlich alles, was es braucht. Man muss es dann nur wieder richtig gut miteinander in Synchronisation bringen. Wir sind wieder bei dem Thema Menschen. Man muss die Menschen mitnehmen, man muss sie motivieren, dass sie sich wieder einbringen, dass sie bereit sind für Neues, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
So habe ich dich auch kennengelernt, dass du nicht nur Versicherungs- und Logistikversicherungsenthusiast bist, sondern ich würde sagen auch Menschenenthusiast oder Führungsenthusiast. Das heißt, du engagierst dich inzwischen ja über die Versicherungsthemen hinaus in dem Bereich menschliche Weiterentwicklung. Was ist denn da aktuell dein Projekt? Stichwort Prosperity Circle. Was muss man da drunter verstehen?
Ja, für mich kam irgendwann die Fragestellung auf, was kann ich eigentlich oder was will ich machen, was ist für mich intellektuell herausfordernd, wo auch andere von profitieren. Also nicht nur Unternehmen weiterentwickeln, sondern wie kann ich vielleicht auch die Erfahrung, die Entwicklung, die ich quasi durchlebt habe, anderen zur Verfügung stellen. Und daraus ist die Idee geworden, das Human Prosperity Lab zu gründen. Das befindet sich gerade in der Gründung. Und was wir machen wollen, ist verschiedene Leadership-Formate, also Formate für Führungskräfte und Unternehmer anzubieten. Und eins davon ist die Authentic Leadership Journey, die jetzt auch im April, Anfang April stattfinden wird, wo es darum geht, sich selbst gut kennenzulernen. Weil ich glaube, wir sind als Führungskraft dann am wirksamsten, wenn wir mit uns selbst maximal in Verbindung sind. Also das, was ich am Anfang in meiner frühen Karriere, wo ich die Rollen gespielt habe, wo ich die Fassaden, wo ich selber den Druck und so, immer nur mehr, das ist genau das, wie es nicht geht, sondern wir müssen die Rüstung ablegen, wir müssen uns verletzlich zeigen. Und da habe ich ein Format entwickelt mit Menschen, die mich auch in den letzten Jahren begleitet haben auf dieser Reise, um genau dieses bei sich selbst Ankommen sicherzustellen, mit dem Ziel, dann Unternehmen positiv zu beeinflussen. Weil ich glaube, die großen Probleme dieser Welt, die wir haben, lassen sich maßgeblich durch Unternehmer und Unternehmerinnen adressieren. Ja, wenn wir Geschäftsmodelle entwickeln, die nachhaltig sind, die nicht den Planeten zerstören, die nicht auf Ausbeutung, sage ich mal, sowohl von Ressourcen als auch von Menschen ausgerichtet sind, dann kann der Planet viel, viel besser werden und er muss besser werden. Und das geht über Führungskräfte, weil die haben den größten Einfluss, weil die gestalten die Unternehmen. Und da will ich einfach ansetzen und Gleichgesinnte zusammenholen, damit wir eine Bewegung über Zeit werden können, die wirklich gutes Unternehmertum, nachhaltiges und menschenorientiertes Unternehmertum in den Fokus stellt. Und mit der Authentic Leadership Journey geht es bei jedem selbst los. Ja, mhm. Und da kann ich nur zu einladen, schaut euch das gerne an. Ja.
Und es beinhaltet mehr, so wie ich es verstehe, als jetzt eben rein das Thema Führung. Und also es fängt an mit der Selbstführung, aber es ist ja doch hört sich nach einem sehr ganzheitlichen Ansatz.
Absolut. Also es ist ein sehr körperlich ausgerichtetes Retreat. Also wir werden Elemente wie holotropes Atmen da gemeinsam machen. Wir werden Cold Water Exposure spielt eine Rolle. Emotional Release Techniken werden wir machen. Also eine Mischung aus Atemübungen, musikalische Unterstützung. Das Ganze ist mit einem Food Pairing Konzept konzipiert, also auch Nahrung nicht nur als Sattmacher, sondern als Quelle für Energie, als Basis für auch Gesundheit und ich sag mal, psychische und physische Gesundheit hängen ja auch stark miteinander zusammen. Also es ist ein sehr ganzheitliches Konzept, was den Menschen in den Mittelpunkt steht und sein Erleben und seine Gefühlswelt, seine Erlebenswelt, Wahrnehmungswelt, sage ich mal, entsprechend ordentlich unter Druck bringt, um dann zu gucken, wie gehen wir damit um und wie können wir diese Energie, die in uns einsteckt, dann auch konstruktiv nach vorne dann nutzen.
Wenn das jemand spannend findet, gibt es da eine Website, wo man da mehr zu erfahren kann, Termine etc.?
Genau, es gibt eine Landingpage dazu, Blaue Blume, Authentic Leadership Journey. Und ich kann auch die Links gerne im Nachgang in die Kommentarspalten hier nochmal mitpacken, dass man das da nochmal nachlesen kann.
Schick mir die gerne, dann tun wir die in die Shownotes. Und cool. Wen es interessiert, dann gerne da mal reinschauen. Und ansonsten sage ich dir ganz herzlichen Dank, Richard, für die Einblicke sowohl in deine Arbeit bei der Schunk Group als auch deine Führungserfahrung, Zielgruppen, Thematik und auch die jetzt neuen Aktivitäten. Und ganz herzlichen Dank.
Nikolas, danke dir. Super spannendes Gespräch und freue mich immer, wenn die Branche sich gegenseitig hilft, noch auf Ideen zu kommen und so. Wenn ich da beitragen kann, finde ich das sehr, sehr schön.
Das finde ich großartig. Und wenn du als Hörer bis hierher dran geblieben bist, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und dann kannst du ganz ganzheitlich für dein Karma-Konto jetzt noch was Gutes tun, indem du diese Folge und unseren Podcast bewertest auf der App, auf der du sie hörst, ob das Audible ist oder Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer. Wir freuen uns ganz dolle, da Thorsten und ich, wenn du auf die 5 Sterne klickst und vor allen Dingen, wenn du noch 1, 2 Sätze dazu schreibst, wobei du profitierst, wenn du den Podcast hörst, wo er dir hilft. Da können wir ganz viel draus lernen und natürlich auch andere potenzielle Hörer dann sehen, ob das für sie interessant ist, uns hier zu folgen. Vielen Dank für die Infos, Richard. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und ich sag mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Danke, Nico. Ciao.